Deutschlandfunk, eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Sie waren der große Feind des Westens in Afghanistan. Nun sollen Verhandlungen mit den Taliban dem Hindukusch Frieden bringen. Wir sprechen gleich mit unserem Korrespondenten über den Auftakt des innerafghanischen Dialogs und über den Preis, den die Taliban für Frieden verlangen. Blicken dann in südliche Afrika, wo die Corona-Pandemie zu illegalen Landbesetzungen in Südafrika führt und in Simbabwe den Konflikt zwischen Mensch und Wildtieren verschärft. Und wir ziehen am Ende der Sendung Bilanz der Ära Shinzo Abe in Japan und umreißen die politischen Baustellen für seinen Nachfolger. Über die Zukunft der Afghanen haben in der Geschichte immer wieder ausländische Mächte entschieden. Das soll nun anders werden. Bei den heute gestarteten Friedensgesprächen zwischen Vertretern der afghanischen Gesellschaft und den aufständischen Taliban wollen die Afghanen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Verhandelt wird allerdings nicht in Afghanistan, sondern in Doha. Allen voran die USA setzen große Hoffnungen in diesen Friedensprozess. US-Staatspräsident Donald Trump sprach in Washington von einem historischen Ereignis und einem guten Auskommen mit den Islamisten seit dem Abkommen der Amerikaner mit den Taliban im Februar. Für Trump ist die Zeit gekommen, um die nächste Etappe seines Wahlversprechens einzulösen, den Abzug der Truppen aus Afghanistan und aus dem Irak.
A lot of progress is being made in Afghanistan, but we'll be down to 4,000 soldiers in a very short period of time. Likewise, Iraq will be down to about 2,000 soldiers in a very short period of time.
US-Präsident Donald Trump will die US-Truppen in Afghanistan auf 4000 Männer und Frauen halbieren, weil es große Fortschritte im Land gebe. Die Afghanistan-Gespräche in Doha beobachtet für uns Südasien-Korrespondent Bernd Musch-Borowska. Herr Musch-Borowska, bevor wir über die Friedensverhandlungen sprechen, zunächst die Frage, hat der US-Präsident recht? Sind die Fortschritte im Land in den vergangenen Monaten wirklich so groß?
Nein, von großen Fortschritten kann wirklich keine Rede sein. Donald Trump hat auch darauf hingewiesen, dass seit Februar ja niemand mehr gestorben sei, aber er meinte da nur US-Soldaten. Und tatsächlich seit dem Abkommen von Doha, das Ende Februar geschlossen wurde, haben die Taliban die US-Soldaten nicht mehr gezielt angegriffen, sind keine US-Soldaten mehr getötet worden. Aber es gibt seitdem fast täglich und zwar ständig stärkere Angriffe auf die afghanischen Regierungstruppen. Die Taliban haben sich im Vorfeld dieser jetzt beginnenden Gespräche in Doha, haben sie versucht, sich weitere strategisch wichtige Punkte zu erobern, ja, möglicherweise, um ihre Verhandlungsposition weiter zu verbessern.
Dann sprechen wir mal über die Verhandlungspositionen. In Doha sitzen den Taliban nun Vertreter der afghanischen Gesellschaft gegenüber, aber es gibt keine direkten Verhandlungen mit der Regierung, zumindest war es im Vorfeld so angekündigt. Ist schon klar, welchen Preis die Taliban für Frieden verlangen?
Naja, schon allein diese Konstellation ist ja ein Zeichen dafür, wer das Sagen hat, wer in der Oberhand ist sozusagen bei diesen Gesprächen. Die Taliban diktieren die Rahmenbedingungen. Die Regierung wird einfach nicht anerkannt, darf an diesen Gesprächen gar nicht teilnehmen. Stattdessen nimmt also eine afghanische Delegation teil mit Vertretern aus der Gesellschaft und die Taliban bestimmen einfach den Rahmen, die Themen und die Teilnehmer, die an diesem Gespräch teilnehmen dürfen. Daran sieht man schon, dass da am Ende die Regierung, die jetzt im Amt ist und das System, das jetzt im Amt ist, kaum eine Überlebenschance hat. So jedenfalls meine Einschätzung.
Sie haben die Delegation genannt. Führend an den Gesprächen beteiligt ist der Vorsitzende eines afghanischen Hohen Rats der Versöhnung, Abdullah Abdullah. Das ist einer der zentralen Figuren in der afghanischen Politik. Ist das eine Perspektive, um die es in Doha wirklich geht? Um Versöhnung?
Ja, Versöhnung ist ganz wichtig. Abdullah als der Vorsitzende dieses Rates hat die Delegation nach Doha geführt. Verhandeln wird er nicht direkt, aber es sind eben Leute bei dieser Verhandlung, die ja zur Versöhnung beitragen sollen, aus allen gesellschaftlichen Gruppen kommen. Das ist ja eine der großen Merkmale, sagen wir auch, der traditionellen afghanischen Gesellschaft, das demokratische System, eine parlamentarische Demokratie, wie sie seit, sagen wir, 19 Jahren dort gilt, ist ja nicht so tief verankert in der Gesellschaft. Im Prinzip, bei schwierigen Fragen wird immer die Loya Jirga zusammengerufen, also eine große Ratsversammlung, wo Vertreter aller ethnischen Gruppen, aller Minderheiten, aller wichtigen politischen Organisationen und Gruppierungen im Land zusammenkommen, um über die Zukunft zu beraten. Und so ist jetzt auch in Doha die Konstellation. Es sitzen wichtige Leute zusammen, die eine Lösung finden wollen und die zu Versöhnung führen sollen zwischen den verfeindeten Gruppen. Wie das am Ende aussieht, ist sehr ungewiss. Aber im Moment hat man den Eindruck, dass es eher in die Richtung geht, die sich die Taliban vorstellen und nicht in die Richtung, die beispielsweise die afghanische Regierung unter Präsident Ashraf Ghani durchführen würde.
Was will die afghanische Regierung denn? Was stellt die sich denn vor?
Nun, die afghanische Regierung möchte natürlich die demokratische Grundordnung, auch wenn sie in Afghanistan nicht so gut funktioniert, wie man sich das wünscht, aber diese Grundordnung aufrechterhalten, also dass die künftigen Regierungen weiterhin durch Wahlen bestimmt werden beispielsweise und dass alle Menschen auf der Grundlage der Verfassung ihre Rechte haben, Minderheiten, auch die Frauen natürlich, als Teile der Gesellschaft. Die Taliban wiederum haben ihre Vorstellungen bislang immer sehr im Wagen gehalten. Es gibt aber verschiedene Publikationen, verschiedene Untersuchungen, wo sie also dargestellt haben, wie sie sich das vorstellen. Und sie haben immer wieder dabei betont, dass sie eigentlich wieder zurück wollen zum Islamischen Emirat. Das heißt, die Scharia, das islamische Recht, soll die Grundlage für den Staat sein und nicht eben die Verfassung der heutigen Islamischen Republik. Alle Rechte, Meinungsfreiheit, Rechte der Frauen sollen alle dem islamischen Recht untergeordnet werden, so heißt es. Und das ist alles so vage formuliert, dass am Ende wahrscheinlich eher Unfreiheit herauskommt als die jetzt gewohnte Freiheit in Afghanistan.
Aber das würde doch am Ende ja zum Scheitern der Gespräche führen, oder?
Nun, Scheitern der Gespräche nicht unbedingt. Wenn am Ende der Gespräche herauskommt, es gibt jetzt Frieden in Afghanistan, keinen Krieg mehr, ist das natürlich ein ganz großer Erfolg. Das ist das, was sich Millionen von Afghanen erhoffen nach jahrzehntelangem Krieg und Terror. Die Frage ist nur, zu welchem Preis eben? Wie sieht der Staat hinterher aus, in dem Frieden herrscht? Wenn das wieder ein islamisches Emirat ist, wie in der Zeit zwischen 1996 und 2001, als die Taliban an der Macht waren, dann ist zwar möglicherweise Frieden da, aber die Lebensbedingungen der Menschen sehen dann wieder ganz anders aus, insbesondere die von Frauen. Und dann dürfte es meiner Einschätzung nach dazu kommen, dass wieder viele Afghanen versuchen werden, das Land zu verlassen.
Der US-Präsident hat die weitere Reduzierung der US-Truppen auf dann 4.000 Soldaten angekündigt. Das soll eine schnelle Reduzierung sein, so hat er gesagt. Welche Folgen hat dieser schleichende und kontinuierliche Rückzug vom Hindukusch für Afghanistan?
Nun, für die Sicherheit ist das sehr schlecht, denn es hat sich schon gezeigt in den vergangenen Jahren, dass überall dort, wo die afghanischen Streitkräfte ohne die Unterstützung der USA, der US-Truppen für Sicherheit sorgen sollen, dass das da nicht gut klappt. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Zum einen, weil die Streitkräfte vielleicht zu schwach sind, zu schlecht ausgerüstet. Auch Korruption spielt da eine Rolle. Es gibt sehr viele Situationen, in denen einfach die Taliban die Regierungstruppen überrennen können. Und das dürfte sich dann auch in Zukunft so fortsetzen. Das heißt, militärisch gibt es dann keinen Widerstand mehr gegen die Taliban, sollten die Gespräche, sagen wir, scheitern und die Gewalt in Afghanistan fortgesetzt werden. Und der Abzug der US-Truppen hat eben auch die Verhandlungsposition der afghanischen Delegation in Doha enorm geschwächt. Denn wenn die USA der wichtigsten Forderung der Taliban schon im Vorfeld der Gespräche so weit entgegenkommen, dann gibt es natürlich überhaupt kein Druckmittel mehr.
19 Jahre nach dem Sturz der Taliban verhandeln ihre Vertreter in Doha über einen innerafghanischen Frieden. Einschätzung waren das von unserem Korrespondenten Bernd Musch-Borowska. Besten Dank. Südafrika leidet wie kaum ein anderer Staat auf dem Kontinent unter der ungleichen Verteilung des Wohlstands. Die Corona-Pandemie hat dieses Ungleichgewicht weiter verschärft. Mit harten Lockdown-Maßnahmen versucht die Führung, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen und sorgt damit für einen Absturz der Wirtschaft. Lange Schlangen vor den Sozialämtern, wo die Menschen sich umgerechnet ein paar Euro als staatliche Krisenhilfe zum Überleben auszahlen lassen, gehören zum Alltag in Südafrika. Mehr als 3 Millionen Südafrikaner haben ihre Jobs verloren, viele auch ihr Zuhause. Ihre letzte Hoffnung, sie besetzen illegal Land. Adrian Kriesch über sogenannte Corona-Siedlungen am Beispiel von Kapstadt.
Yes, this is my house.
Suleka Velengeni öffnet die klapprige Tür ihrer kleinen Wellblechhütte. Es ist kalt, Wind zieht durch die dünnen Wände. Der Freund der 38-Jährigen liegt auf dem Bett, neben ihm eine Kerze, die etwas Licht spendet. Denn Fenster hat ihre Hütte keine. Das ist doch viel zu klein. Wir haben nur ein Bett, kein Platz für die Kinder. Das Dach ist undicht und ich kann mir die Reparatur nicht leisten. Aber ich bleibe hier. Zwei Erwachsene und 3 Kinder leben in der kleinen Hütte, keine 10 Quadratmeter groß. Noch vor einem Monat haben sie auf der anderen Seite von Khayelitsha gewohnt, dem größten Armenviertel Kapstadts mit mehr als 1 Million Einwohnern. Dann konnten sie sich die Miete nicht mehr leisten und bauten einfach auf einer freien Fläche in der Nähe ihre eigene Hütte. Hunderte andere machten dasselbe und tauften das neue Viertel Covid-19. Alles ist wegen Covid passiert. Es gibt keine Jobs mehr, kein Geld, nichts. Darum haben wir den Ort hier Covid-19 genannt.
That's why we have to take that COVID-19 name.
Sulekas Hütte steht in einer Dünenlandschaft. 10 Meter entfernt hat ihre Schwester ihre Bleibe gebaut. Viel sicherer sei es hier als mitten im überfüllten Khayelitsha, einem Hotspot für Kriminalität. Denn noch leben sie hier nicht so dicht gedrängt wie dort. Noch. Denn überall wird gebaut und gehämmert. Doch das Land gehört nicht ihnen, sondern der Stadt Kapstadt. Jean-Pierre Smith ist Stadtrat für Sicherheitsfragen und sitzt verärgert in seinem Büro im Zentrum der Stadt. Er zeigt auf eine Karte voller roter Punkte. Innerhalb der letzten 6 Wochen gab es mehr als 30 organisierte Massenlandbesetzungen. Recht und Ordnung sei in Gefahr. Kapstadt habe im letzten Jahr so 300 Hektar Land verloren.
Whatever the land was meant for is lost.
Die ursprüngliche Nutzung des Landes ist nicht mehr möglich, eine Schule zum Beispiel oder ein Krankenhaus. Wenn hier ein Stück Land leer steht, dann weil die Nutzung zum Wohle der Gemeinschaft geplant ist. Bei diesen großen Invasionen in Khayelitsha haben sich auch Anwohner gewehrt. Das ist kein Kampf von Landbesetzern gegen den Staat oder die Stadt. Es ist ein Kampf von Landbesetzern gegen die Stadt und Anwohner. Seit Juni hat die Kommune 60.000 Hütten demoliert, teils mit massiver Gewalt. In den sozialen Medien kochte die Empörung hoch, als ein nackter Mann bei einer Räumung von Polizisten aus seiner Hütte gezogen wurde. Ein Gericht hat inzwischen entschieden, dass die Stadt einen Gerichtsbeschluss für Räumungen braucht und Besetzern eine alternative Unterkunft anbieten muss. Doch das könne sich die Stadt nicht leisten, sagt Smith. Schon jetzt stünden 400.000 Menschen auf einer Warteliste für sozialen Wohnungsbau. Die Warteliste wird nicht kürzer, weil sich so ständig Leute vordrängeln. Stell dir vor, du stehst in einer Schlange vor einer Bank oder im Kino und du kommst nie voran, weil sich ständig Leute vordrängeln. Natürlich wird man dann wütend. Einige Parteien, sagt Smith, unterstützen die Besetzer, um die lokale Regierung vor den Lokalwahlen, die im nächsten Jahr stattfinden, zu destabilisieren. Auch das Armutsargument der Landbesetzer will die Stadt nicht durchgehen lassen. Viele können ihre Miete nicht zahlen, weil sie wegen der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie ihren Job verloren haben. Doch Smith sagt, in Südafrika gibt es noch immer einen Lockdown und Ausnahmezustand. Vermieter dürfen Mieter nicht auf die Straße setzen. Die Realität sehe anders aus, sagen Suleka Velengeni und ihre Nachbarn in der Siedlung Covid-19. Sie wurden von ihren Vermietern vor die Tür gesetzt. Suleka ist tief enttäuscht von ihrer Regierung.
The government should provide us our needs.
Die Regierung sollte sich doch um unsere Bedürfnisse kümmern. Wir brauchen Toiletten, Wasser, Strom. Das muss die Regierung stellen. Das ist unser Recht, wenn wir schon so leben müssen.
Because when we need to go to the loo or you want to do the number two, you have to take the bucket and then.
Wenn wir auf Toilette gehen, machen wir in einen Eimer, bringen es dort hinter und vergraben es. Ins Gebüsch dort kann man schon nicht mehr gehen. Da bauen schon andere ihre Hütten. Suleika ist überzeugt, dass sie auch zukünftig hier leben wird und deutet auf ein parkendes Polizeiauto am Straßenrand, in dem sich ein Polizist offenkundig langweilt. Denn ein Gerichtsbeschluss für Räumungen dauert bis zu 1,5 Jahre.
Die Corona-Siedlung in Kapstadt. Eine Reportage war das von Adrian Kriesch. Offiziell zählen sie nicht zu den Toten der Corona-Statistiken, aber die steigende Zahl von tödlichen Wildtierunfällen hängt auch mit der Pandemie im südlichen Afrika zusammen. Mehr als 50 Menschen sind in Simbabwe seit Beginn des Jahres durch Wildtiere getötet worden. Fast die Hälfte von ihnen wurde in der Nähe der nationalen Wildparks von Elefanten zertrampelt. Auch das eine Folge der Corona-Pandemie, weil wegbrechende Tourismuseinnahmen zu einem drastischen Rückgang der Schutzprogramme geführt haben. Jana Gent über das Zusammenleben zwischen Mensch und Tier in Corona-Zeiten.
Im Mwange-Nationalpark im Norden von Simbabwe leben alle großen Wildtiere Afrikas. Aber für die Orte, die um den Park herum liegen, ist das nicht mehr schön. Tani Shoko hat gerade ihren Großvater begraben. Er wurde von Elefanten zertrampelt, als er auf dem Feld war, um nach seinen Kühen zu sehen. Wir sind wegen dieses Vorfalls in tiefem Schmerz. Der Tod meines Großvaters hat uns beraubt. Es ist wegen dieser Elefanten. Es ist unerträglich. Diese Elefanten haben Verwüstungen angerichtet. Sie müssen getötet oder dorthin zurückgebracht werden, wo sie herkommen. Genau das ist das Problem. Shangano, das Dorf, in dem sie lebt, liegt genau neben dem Nationalpark. Der Wange Park ist der größte in Simbabwe. 45.000 Elefanten leben dort, Tendenz steigend, sagt Tinashe Faravo von der Nationalparksbehörde Simparks. Wir haben zu viele Tiere und es werden immer mehr. Weil die Zahl der Tiere weiter zunimmt, neigen sie nun dazu, auf der Suche nach Wasser und Nahrung in menschliche Siedlungen einzudringen. Dabei töten sie dann Menschen, sie verletzen Menschen, sie zerstören die Ernten der Menschen. Die Probleme gibt es im ganzen Land. Bei den Wildschutzbehörden sind in diesem Jahr schon mehr als 1.000 Notrufe eingegangen, mehr als doppelt so viele wie im vergangenen Jahr. Gut, der Hälfte davon konnten die Ranger gar nicht nachgehen, sagt Tinashe Faravo. Wir hängen vom Tourismus ab, um den Naturschutz zu finanzieren oder mit Problemtieren umgehen zu können. Denn wenn wir diese Notrufe erhalten, brauchen wir Fahrzeuge, wir brauchen Benzin, wir brauchen alle anderen Mittel, um darauf zu reagieren. Im Moment ist der Tourismus tot, wir verdienen nichts. Also hatten wir nicht genug Geld, um auf diese Probleme zu reagieren. Tiere einzufangen und umzusiedeln, das kostet. Ganz gleich, ob man von Löwen spricht, Hyänen meint oder aber die grauen Riesen. Simbabwe allein, sagt Enoch Shumba vom WWF, könne das nicht schultern. Simbabwe ist eines der Länder, die bei der Erhaltung ihrer Tierwelt sehr erfolgreich sind. Wir waren in Simbabwe so gut darin, unsere Wildtiere zu schützen, dass man sagt, dass genau das nun zu einem Problem wird. Wir können dann nicht entscheiden, alle Elefanten oder Löwen zu töten. Wir können auch nicht akzeptieren, dass Menschen getötet werden. Was wir brauchen, ist eine globale Lösung dafür. Und auch eine Situation, in der die Menschen weiterhin gerne nah bei den Elefanten leben und nicht als Feinde. Derzeit sieht es aber eher so aus, als würde sich Verzweiflung ausbreiten in den Orten, die nahe an Nationalparks liegen. Die Menschen verdienen durch Touristen kein Geld und die Tiere richten Schaden an. Fanuel Shoko, der Sprecher des Dorfes Shangano, würde sie deshalb einfach nur gern loswerden. Diese Elefanten kommen hierher in unser Dorf, weil sie im Busch nichts zu fressen finden. Sie sind auf der Suche nach Wasser und Nahrung. Wenn sie kommen, richten sie Verwüstungen an. Die Zahl der Elefanten gerät außer Kontrolle. Wir können sie nicht verjagen oder töten. Früher hat man Flugzeuge benutzt, um sie zu vertreiben. Es gab hier keine Elefanten, aber jetzt sind es einfach zu viele. Die Elefanten sollten verjagt oder getötet werden. Unsere Bitte ist aber, dass sie vertrieben werden. Fakt ist, der Konflikt zwischen Mensch und Tier in Simbabwe schwelt weiter. Rund um den Globus wird die Intelligenz des afrikanischen Elefanten bestaunt. Die Menschen aber am Rande des Wange-Nationalparks haben eine andere Sichtweise.
Der Konflikt zwischen Mensch und Tier in Corona-Zeiten. Jana Gent über die Hintergründe der tödlichen Wildtierunfälle in Simbabwe. Fast 8 Jahre lang stand Shinzo Abe an der Spitze der japanischen Regierung. In der kommenden Woche wird sein Nachfolger als Parteivorsitzender der liberaldemokratischen LDP und damit auch der neue Regierungschef gewählt. Favorit ist Abes Kabinettsminister Yoshihide Suga. Abe hat sein Land geprägt wie wenige seiner Vorgänger. Das gilt für die Abkehr von einem jahrzehntelang gepflegten pazifistischen Kurs, aber auch für eine Wirtschaftspolitik, die weltweit seinen Namen trägt, die Abenomics. Mit dem Dreiklang aus lockerer Geldpolitik, hohen kreditfinanzierten staatlichen Investitionen und harten Strukturreformen hat Abe das überalterte Land durch die Krise gesteuert. Wie erfolgreich das war, das habe ich vor der Sendung Patrick Köllner gefragt. Der Japan-Experte ist Vizepräsident des GIGA-Instituts in Hamburg.
Nun, man kann feststellen, dass halt während der Amtszeit von Premierminister Abe Japan durchaus eine längere Zeit auf Wirtschaftswachstumskurs war. Das waren alles keine hohen Wachstumsraten, aber doch substanziell und deutlich größer als in der Vergangenheit. Der Arbeitsmarkt hat sich verbessert. Indes sind all die Früchte von Abenomics durch den Coronavirus, durch die Pandemie wieder ausgelöscht worden.
Ist das auch ein Grund für den Rücktritt des Premierministers? Also offiziell wird ja immer gesagt, dass er aus gesundheitlichen Gründen zurücktritt. Spielt das auch eine Rolle, dass seine Bilanz am Ende durch Corona beschädigt wird?
Darüber kann man spekulieren, ob es nun rein gesundheitliche Gründe waren oder ob er gesehen hat, dass halt zentrale Ziele, die er sich vorgenommen hat, in dieser Form nicht umzusetzen sind. Und dazu gehört natürlich Abenomics. Dazu gehören aber auch halt Dinge wie die Verfassungsreform, die ja lange sein Markenzeichen war, aber in dieser Form wohl jetzt erstmal nicht durchzusetzen ist. Die Olympischen Spiele, die verschoben worden sind, das waren ja alles Dinge, die er sich vorgenommen hatte.
Jetzt haben Sie ein paar Themen seiner Amtszeit genannt. Außenpolitisch hat Abe eine nationalkonservative Agenda verfolgt. Welche Entscheidungen werden das Land dauerhaft prägen aus Ihrer Sicht?
Der oder die Nachfolger von Abe einen starken Staat übernehmen werden. Das sind Entwicklungen, die sich bereits vor Abe vollzogen haben oder begonnen haben, eine stärkere Zentralisierung der politischen Macht. Abe hat hier nochmal ganz deutlich draufgesattelt. Der nationale Sicherheitsapparat ist ausgebaut worden, sind verschiedene Gesetze erlassen worden, die es auch dem Staat ermöglichen, staatliche Geheimnisse besser abzusichern. Und die nationalen Verteidigungsstreitkräfte sind auch weiterentwickelt worden in der Regierungszeit. Also ein starker Staat, das ist sicherlich ein Vermächtnis des Staats. Liberale Kritiker werden das aber natürlich nicht besonders positiv sehen.
Sie haben die Abkehr vom pazifistischen Politikleitbild, das Japan ja Jahrzehnte geprägt hat, erwähnt. Wie groß ist die Unterstützung in der Bevölkerung für diesen Kurs von Abe?
Die Regierungszeit von Abe, auch bereits seine erste kurze Regierungszeit Ende der 2000er, hat gezeigt, dass die Bevölkerung vor allen Dingen an Brot- und Butterthemen interessiert ist. Das, was Abe vor allen Dingen herumgetrieben hat, dann dieser nationalistische Kurs, Verfassungsänderung, mehr Patriotismus, deren Vermittlung in den Schulen, das sind nicht unbedingt Themen, die bei der Bevölkerung auf fruchtbaren Boden gefallen sind. Es gibt zwar eine gewisse Mehrheit in der Bevölkerung, die sich eine Verfassungsänderung gut vorstellen kann. Die Verfassung ist ja auch bisher seit Ende der 40er Jahre noch niemals verändert worden. Die Hürden für eine Verfassungsänderung sind sehr hoch. Aber der Teufel liegt im Detail. Was soll genau verändert werden? Ist es der Kriegsverzichtsartikel 9? Sind es noch andere Dinge, vielleicht auch bestimmte Rechte der Bürger, die dann dort in einer neuen Verfassung dann festgeschrieben würden?
Wahrscheinlicher Nachfolger von Abe dürfte sein Kabinettschef Yoshihide Suga werden, also ein enger Vertrauter des Premiers. Stehen die Weichen in Japan damit auf Kontinuität?
Die Weichen stehen auf jeden Fall für das kommende Jahr, denn darum geht es ja jetzt erstmal. Der Nachfolger würde erstmal nur 12 Monate im Amt bleiben. Das ist die verbleibende Amtszeit von Abe als Präsident der regierenden LDP, stehen ganz klar auf Kontinuität. Die Herausforderungen sind groß. Stichworte hier der Umgang mit der Corona-Pandemie. Man muss sehen, wer amerikanischer Präsident wird. Darauf muss reagiert werden. Natürlich, die Olympischen Spiele sollen durchgeführt werden. Hier gibt es aber auch noch eine Reihe von Fragezeichen. Die Beziehungen mit Südkorea sind angespannt und natürlich wirtschaftspolitisch steht einiges auf der Agenda. Also insofern, Suga wird sicher als ein paar sichere Hände gesehen und insofern auch schnell als Konsenskandidat hat er sich hier in der Partei durchgesetzt.
Sehen Sie denn auch Punkte, wo sich Suga von seinem Vorgänger absetzen könnte, wo er neue Akzente setzen könnte?
Ja, vielleicht erstmal andersherum. Wo wird er nicht so aktiv sein oder vielleicht nicht das Profil haben wie Abe? Abe war ja international wirklich sehr aktiv, 81 Auslandsreisen. Er hat die Beziehung zu Indien ausgebaut. Er hat ein vergleichsweise spannungsfreies Verhältnis zu den USA unter Trump gestalten können. Er war in der Handelspolitik sehr aktiv. Suga ist weniger, was diese internationalen Dimensionen angeht, bekannt. Er ist eher jemand, der hinter den Kulissen die Fäden zieht. Insofern in vielerlei Hinsicht eine gewisse Kontinuität, aber auf internationaler Ebene würde ich mir eher ein niedrigeres Profil vorstellen. Die Themen, die Suga selbst benannt hat, Dezentralisierung, Digitalisierung, das sind dann auch eher solche, die halt die Innenpolitik und den Verwaltungsapparat betreffen.
Und wenn wir die Nachbarstaaten uns angucken, wird das für Sie einfacher mit Suga zu verhandeln oder ist er aus dem gleichen Holz geschnitzt wie der aktuelle Premier?
Also Suga und Abe ticken in verschiedener Hinsicht relativ ähnlich. Insofern kann ich mir vorstellen, dass es auch hier eine gewisse Kontinuität gibt. Man muss sehen, wer jetzt der neue amerikanische Präsident wird, ob es dann halt Suga gelingt, einen ähnlichen Draht zu finden, wie das Abe dann zu Trump möglich war. Die Herausforderungen sind natürlich enorm. China hat sich in den letzten Jahren stark verändert und die zeitweise Entspannung der Beziehung zu Beijing steht natürlich deswegen auch schon wieder in Frage. Die Beziehung zu Südkorea, das sollte ja eigentlich der engste Partner sein, beides Demokratien, beides fortgeschrittene Volkswirtschaften. Hier liegt vieles im Argen. Insofern, da wird man sehen, inwieweit halt dann Suga auch in diese relativ großen Fußstapfen treten kann, die Abe hinterlassen hat.
Ein starker Staat, das politische Vermächtnis des scheidenden japanischen Regierungschefs Shinzo Abe, welche Herausforderungen auf seinen Nachfolger warten. Darüber habe ich gesprochen mit Patrick Köllner vom Hamburger Giga-Institut. Gleich nach den Nachrichten folgt hier Campus und Karriere mit Petra Enzminger und dem Dauerbrenner Bildungsföderalismus. Wie kann Schule besser gehen, lautet das Thema Ihrer Sendung. Sie können sich mit Ihrer Meinung oder Ihrer Geschichte an der Sendung beteiligen unter 00800 4464 4464 oder per Mail an campus@deutschlandfunk.de. Bis hier an der Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.